Das bedeutet aber, wir haben es auch direkt von, nee, nochmal von vorne.
Und ohne M.
Und ohne M.
Und dann auch die Bildstabilisierung. Oh.
Ja genau, also diese Kettenzüge sind...
Oh, oh, da ist schon weg.
Hi Leute und herzlich willkommen zu unserem Video zu Die Weiße Burg, das Duell. Die Weiße Burg, das Duell, ist letztes Jahr bei Cosmos erschienen, ist ein Zweispielerspiel und ist ein Ableger vom großen Bruder sozusagen, Die Weiße Burg. Ist ja ein relativ bekanntes Spiel. Und wir haben auch hier wieder ein Worker-Placement-Spiel, auch wieder mit einer sehr begrenzten Rundenanzahl, wie man das auch vom großen Bruder schon kennt. Und das Schöne bei Die Weiße Burg, das Duell, ist eigentlich auch wie beim großen Bruder, dass man eine Menge Möglichkeiten hat, Kettenzüge zu generieren, aber da sagen wir euch gleich noch mal ein bisschen was dazu. Vielleicht erzählst du mal, wo hast du es denn eigentlich her, Stefan?
Ja, ich wollte es eigentlich ja schon auf der Buchmesse kaufen, aber da gab es es leider noch nicht. Das wurde dann erst eine Woche später bei der Essener Spielemesse, war es kaufbar. Dann habe ich natürlich auch geguckt, jetzt über Weihnachten, wo kriegst du denn her? Und habe festgestellt, das kann man direkt bei Cosmos auf der Webseite bestellen, während die anderen Online-Shops hatten das teilweise noch nicht vorrätig. Und da dachte ich, ja, ich habe das auch mal ausprobiert auf Boardgame Arena, das große Spiel, quasi die Weiße Burg. Und fand auch diese Mechanik erstmal interessant. Generell mag ich auch immer diese asiatischen Settings sehr, hat man vielleicht auch schon mal gemerkt bei mir. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht mal ausprobieren? Hast du bestellt, ausgepackt und ein paar Runden gespielt damit.
Ich wollte es eigentlich auch auf der Messe schon mal anspielen. Da war allerdings die Schlange und der Andrang so groß, dass ich quasi keine Chance hatte, realistisch. Und dann dachte ich, gut, dann warte ich einfach, bis der Stefan es kauft.
Ja, genau. Dann kommen wir mal zum Regelüberblick. Also, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, das ist ein Worker-Placement-Spiel. Mhm. Die Worker hier sind unsere Türme. Wir haben davon 6 an der Zahl in 3 verschiedenen Farben, also 2 rote, 2 weiße und 2 schwarze. Und unsere Runde besteht eigentlich nur daraus, dass wir mal einen Turm auf eins der möglichen Felder auf den Spielplan setzen. Und da sind auch nur maximal 6. Das heißt, der Möglichkeitenraum ist gar nicht so groß, den man in jede Runde machen kann. Und dadurch kann man natürlich sich schon überlegen, was ist sinnvoll für meine Strategie. Man spezialisiert sich in der Regel auch immer auf 1 oder 2 Farben. Das macht man dadurch, dass man so eine Laternenkarten sammelt und eine Farbe soll es dann upgraded, also dann rot oder weiß oder schwarz. Wenn man dort einen Turm platziert bekommt auf ein Feld dieser Farbe, dann kriegt man besonders viele Ressourcen, die einem weiterbringen, dort Siegpunkte zu sammeln. Für die Siegpunkte, alle diese Ressourcen, die man gerade sammelt und auch die Türme, die spielen sozusagen am Ende des Spiels überhaupt gar keine Rolle, sondern es gibt hier nochmal eine separate Mechanik an Siegpunkten, die man so, auf die man es eigentlich abgesehen hat. Einerseits kann man auch wie bei der normalen Weiße Burg sozusagen den Palast hochklettern mit seinem Palastmitarbeiter. Sozusagen dadurch muss man so einen Perlenmut immer einsetzen und da kann man nach und nach die Leiter erklimmen und erhöht dadurch den Multiplikator für die Fahnen. Fahnen sammelt man dann wiederum durch zum Beispiel Karten, die auf dem Spielplan sind, oder die gibt es dann auch meistens im Garten. Genau, der Garten ist so ein Ort, da kann man sozusagen so einer Hand Punkte-Multiplikatoren sammeln, manchmal auch Ressourcen. Ja, und der zweite große Ort, wo man Punkte sammeln möchte, ist natürlich die Schmiede. Bei der Schmiede ist es so, dass man dort Eisen einsetzt und man bekommt dort, kann man dort sozusagen einen freien Platz besetzen. Da gibt es auch nur 5. Das kann auch mal schnell passieren, dass der schon voll ist. Das war im letzten Spiel zum Beispiel bei uns so, dass du dich da komplett breit gemacht hast. Ich hatte keine Möglichkeit mehr, da noch was zu setzen und erhöht dadurch seinen Multiplikator für Schwerter und Kabuki-Helme. Und Schwerter wiederum kann man auch sozusagen sammeln durch Karten, die auf dem Spielplan liegen. Oder aber auch zum Beispiel, die gibt es dann auch hier zum Beispiel in anderen Orten. Dann gibt es zuletzt noch die große Schmiede und dort gibt es dann nur Kabukis und erhöht sie sogar den Multiplikator verdoppelt. Also da kriegt man für jeden Kabuki am Ende 2 Siegpunkte. Also es kann auch schon mal passieren durch den Multiplikationseffekt, dass man hier auch sehr, sehr große Punkte bekommt. Hat man sozusagen letztes Spiel, da hast du wirklich ordentlich abgesahnt in der Schmiede mit den Schwertern und den Kabukis. Und dann sind auch große Punkte möglich. Die anderen Punkte, die man noch so kriegen kann, zum Beispiel, man kann auch ad hoc einfach mal zwischendurch Siegpunkte bekommen, durch Karten, die einen sowas geben, oder zum Beispiel, indem man auch eine Laternenkarte hat, wo Siegpunkte drauf sind, aber die sind unserer Erfahrung nach nicht so wirklich sinnvoll. Also da kriegt man vielleicht eine Handvoll, vielleicht 5 Siegpunkte draus. Für den Teil zum Modifikator, da sind auch mal schnell die 40 möglich.
Oder Ressourcen natürlich, die man am Ende noch übrig hat, ne? Das ist auch noch so eine Möglichkeit, aber das entscheidet selten das Spiel am Ende dann.
Ja. Genau.
Ja, und wenn man sich jetzt so die Regeln anhört, dann fällt einem vielleicht auf, gerade wenn man das Hauptspiel schon kennt, also das große Spiel, es gibt eigentlich nur zwei Abweichungen vom Spiel, vom großen Spiel. Es gibt einmal die Kranich-Mechanik, die es nicht gibt. Das heißt, es gibt quasi eine Möglichkeit weniger, auf die man versucht zu setzen. Das macht aber bei einem Zweispieler-Spiel auch gar keinen Sinn. Also das ist, sehe ich als sinnvolle Streamlining sozusagen, dass man sagt, das machen wir raus, weil wer anfängt, ist in dem Fall ja irrelevant, wenn man ohnehin immer im Wechsel spielt. Das Zweite, was es nicht gibt, ist die Würfelmechanik. Für die, die das Spiel nicht kennen, die Würfel sind ja in dem Fall auch kein Zufallselement per se, sondern die Würfel im Hauptspiel sind sozusagen die Worker, die man dann einsetzt, die ein bisschen was darüber aussetzen, wie stark der Effekt am Ende ist, beziehungsweise auch, wie schwierig das für die anderen wird, genau den gleichen Effekt dann am Ende dann einzusetzen. Auch da würde ich sagen, ist es eine schöne Vereinfachung für das Spiel, was es aber nicht unbedingt zu einem deutlich einfacheren Spiel macht. Also wir haben es ähnlich so, dass wir zwar nur einen Worker pro Runde setzen und auch nur zwei Aktionen pro Runde damit triggern. Allerdings, man kann gerade durch die Kettenzüge doch einen ziemlich langen Zug sich daraus generieren. Und das macht es dann schon wieder spannend. Also es kann schon sein, dass man eine ganze Zeit lang beschäftigt ist mit seinem eigenen Zug, weil man einfach eine Menge abhandeln muss, was man gerade so angetriggert hat.
Ja, also diese Kettenzüge sind ja genau das richtige Coole bei diesem Spiel, auch bei dem Original. Also du hast halt die Möglichkeit, einfach durch so eine Schriftrollenkarte kannst du halt erneut eine Aktion triggern, die triggert in der Schmiede was und wenn du Glück hast, liegt in der Schmiede halt so eine Karte, die wiederum eine neue Aktion triggert. Und das macht halt dann immer Laune, wenn man das auch dann auch alles bezahlen kann und die Effekte abhandeln kann. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Verpackung und dem Spielmaterial.
Mhm. Ich habe die Packung gesehen und dachte mir, so per se sieht es ja erstmal ziemlich hochwertig aus. Dann macht man die Packung auf und für den Moment sieht es auch erstmal schön aus, bis man dann das erste Mal das Spiel transportiert von A nach B. Dann wird es echt eine Katastrophe. Also die komplette Box hat kein Inlay, das heißt, alles, was man da reinwirft, fliegt einfach nur so wild durch die Gegend. Man kann wirklich nur empfehlen, holt euch irgendwas dazu, was die Karten zusammenhält, was vielleicht auch einige andere Teile noch zusammenhält durch Tütchen oder ähnliches. Weil es ist milde gesagt echt eine Katastrophe. Also ich habe noch nie so einen lieblosen Boxinhalt gesehen wie hier. Und da müsste Cosmos eigentlich dringend nachbessern. Es gibt aber zum Thema Material noch was anderes, was du uns erzählen kannst.
Ja, genau. Es kam kurz vor Weihnachten und wir sind dann Weihnachten noch verreist und habe ich es noch schnell ausgepackt. Und dabei habe ich wahrscheinlich eine kleine Karte verloren.
Und dann so einen Marker, ne?
So einen kleinen Marker, wo man den Turm draufsetzen kann, den schwarzen, um genau zu sein. Und da dachte ich, na gut, bei Cosmos gibt es ja so einen Ersatzteil-Service. Probiere ich mal aus, was der so kann. Die haben auch dann sozusagen, habe ich so im neuen Jahr erst die E-Mail geschrieben, die haben auch geantwortet. Und haben mir dann gesagt, ja, kulanterweise schicken wir das dir zu. So, und dann haben sie mir das zugeschickt, angeblich. Aber was ankam, war einfach ein schwarzer Turm. Ich brauche aber die Karte zum schwarzen Turm. Schade. Na gut, da habe ich gesagt, habe ich nochmal eine E-Mail geschrieben, weil ich dachte, ja, es ist ja leider das falsche Teil gewesen. Da habe ich nochmal ein Bild dazu gemacht. Bei der ersten E-Mail war auch schon ein Bild dabei, von genau dem Teil, den ich brauche. Bitte könnt ihr mir das richtige Teil zusenden. Und derselbe Mitarbeiter wie in der ersten E-Mail hat mir auch wiederum geantwortet, okay, wir schicken dir ein Ersatzteil. Und es kam wieder der Turm erneut. Ich habe jetzt also hier sozusagen zwei zusätzliche schwarze Türme, die ich nicht gebrauchen kann. Aber immer noch keine schwarze Plättchen und es wird mir langsam ein bisschen zu dumm. Ich glaube, ich lasse mir einfach eine schöne Karte von meiner Tochter malen.
Falls jemand also einen schwarzen Turm fehlt, sagt Bescheid, wir schicken euch den zu, ist kein Problem. Genau. Ansonsten vom Material, es ist ja echt einiges in der Box drin. Das ist ja auch beim Hauptspiel so und ich würde fast behaupten, für die Masse an Spiel, die man kriegt, also die man sich wirklich mit dem Spiel beschäftigt und die Möglichkeiten, die das bietet, ist es wirklich auf eine super kleine Größe runtergeschrumpft, als ich damals die Weiße Burg gespielt habe, hatte ich noch gesagt, das ist wirklich das meiste Spiel pro Boxvolumen sozusagen. Und das würde ich hier auch sagen, ist noch ein bisschen Luft verpackt, also es wäre noch ein bisschen kleiner gegangen, das ist wahrscheinlich das fehlende Inlay, aber es ist wirklich so, dass man eine Menge Spiel dafür kriegt und auch eine Menge Abwechslungsmöglichkeiten kriegt. Das Spiel ist ja grundsätzlich variabel aufgebaut, also man kann quasi den Aufbau jedes Mal neu gestalten, soll man sogar, also es soll auch zufällig aufgebaut werden. Man baut es also neu auf und es ist fast schon an dem Punkt, wo man sagt, es ist fast übertrieben viel Variabilität drin. Also man kann es, es sind fast viel zu viele Möglichkeiten, als dass man die wirklich ausschöpfen kann. Klar, wenn man das natürlich jeden Abend spielt und das über Wochen hinweg, dann ist es natürlich schön, dass man die Möglichkeiten hat. Wenn man doch mehrere Zweispielerspiele einfach mal so nacheinander spielt, dann ist es fast ein bisschen erschlagend. Es ist aber auch so, der Aufbau ist halt nicht einfach mal in 2 Minuten erledigt. Also man ist schon eine Weile beschäftigt, um es aufzubauen. Ist jetzt nicht so, dass es mich wirklich abschreckt, aber man muss es wirklich mit einplanen in die Spielzeit. weil ansonsten kommt auch die Zeitangabe hier mit 45 Minuten einfach nicht unbedingt hin.
Genau, wie du gerade sagtest, der Aufbau wird halt auch dadurch erschwert, dass halt die Packung immer jedes Mal durcheinander ist, wenn man die öffnet. Ja. Und man muss das mal wieder suchen, weil es gibt unglaublich viele verschiedene Arten von Markern und Karten und Sachen, die man dort jedes Mal sortieren muss. Und es ist immer schon eine Arbeit. Und es liegen wirklich nur 3 erbärmliche Plastikhüten drin, wo man mal sagen muss, für, keine Ahnung, vielleicht so 12 verschiedene Spielmaterialien ist es einfach viel zu wenig. Und das kostet ja auch nicht die Welt. Also das, da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir mal zur Interaktion mit dem Gegner, einer unserer Lieblingskategorien, weil wir wollen ja uns auch immer gerne messen und uns gerne auf die Mütze hauen. Ja. Und hier ist es halt so, dass es schon ein sehr taktisches Spiel ist. Man kann halt gucken, was macht der Gegner, ist ja alles offen, man hat ja keine versteckten Handkarten oder so. Mhm. Und man kann ziemlich abschätzen, was er macht und ihm das ein bisschen verbauen, indem man halt auf die Farbe, die ihm besonders liegt, dort was draufsetzt. Da kann man schon das reintun. Ja. Andererseits ist es aber auch nicht so, dass man viel wegnehmen kann. Also es ist nicht so, dass man jemanden ganz stark zurückschlagen kann oder so.
Ja, das nicht, aber man sollte schon ein bisschen darauf achten, was macht denn der Gegner, wie du gerade vorhin schon erzählt hast. Ich bin ja ein bisschen weggerannt in der einen Kategorie und das hat dir letztendlich auch das Genick gebrochen. Ja. Auf der anderen Seite, du bist auch gar nicht unbedingt an die Ressourcen dran gekommen, die du gebraucht hättest, um mir einen Strich durch die Rechnung zu machen. Also man muss dann schon gucken, wenn der Gegner wirklich in einer Sache wegrennt. Es ist ja so ein Spiel, wo sich die Punkte durch Multiplikation ergeben. Dann muss man schon versuchen, irgendwie vielleicht eine Kurskorrektur für seine eigene Taktik mit reinzubringen oder vielleicht sogar seine eigene Strategie mit reinzubringen, dass man einfach den Gegner ein bisschen daran hindert, wegzulaufen.
Ja, genau. Also ich hätte auf jeden Fall, also man muss auf jeden Fall immer versuchen, 2 Worker in die Schmiede reinzukriegen. Sonst ist da Sense. Also das ist total wichtig.
Dann kommen wir zum Thema Taktik gegen Strategie. Grundsätzlich sollte man sich schon eine Strategie zurechtlegen, aber es kann natürlich taktisch immer mal sinnvoll sein, das Ganze wieder anzupassen, wie wir gerade schon erwähnt haben, wenn der Gegner irgendwie was macht, was einem vielleicht nicht so gut tut, dann sollte man da schon darauf reagieren. Es gibt auch kleinere Möglichkeiten, wie man die Taktik noch beeinflussen kann. Beispielsweise kann man ja die Aktionen, die man triggert, auch miteinander tauschen. Es gibt da extra Plättchen, die man sich dazu verdienen kann. Und das finde ich eigentlich echt ein netter Taktikmechanismus, der da noch mit eingebaut ist.
Genau, Taktik würde ich jetzt sozusagen hier die Optimierung der Kettenzüge auch verstehen. Also wie kann ich sozusagen Züge kombinieren, dass ich halt mehrere Sachen mit einer Aktion machen kann. Und Strategie halt natürlich diese Punkte. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, sozusagen den Spielplan zu lesen am Anfang. Dadurch, dass man halt so eine hohe Variabilität hat, muss man halt gucken, was gibt es denn zum Beispiel heute im Garten? Weil es sind total unterschiedliche Sachen. Mhm. Einmal kommt man sozusagen leichter an bestimmte Ressourcen oder auch nicht. Und demzufolge müsste man auch seine Strategie anpassen, auch bei den Schriftrollenkarten, die man dort zur Verfügung hat.
Genau, jedes Mal, wenn jemand eine Karte wegkauft, dann kann es auch sein, dass der Zug völlig anders aussieht, den man jetzt als nächstes wirklich machen kann. Muss bei manchen Zügen ja auch immer ein bisschen darauf achten, hat man denn die nötigen Ressourcen überhaupt schon oder kriegt man die vielleicht auch während seinem Zug? Weil man kann ja die Züge abhandeln, wie man selbst möchte. Also man kann selbst sagen, in welcher Reihenfolge die abgehandelt werden sollen. Und manchmal ist es wirklich so, man kriegt erst in dem Zug, den man gerade macht, eine Ressource, um quasi in seinem eigenen Zug danach eine Karte zu kaufen oder man sammelt sich genug Perlmutt, um seinen, wie hast du es vorhin genannt,
den Palastmitarbeiter
weiter fortlaufen zu lassen und so weiter. Also das sollte man auf jeden Fall dabei berücksichtigen. Du hast es auch gerade genannt, den Plan lesen. Das ist, glaube ich, hier wirklich eine Sache. Man muss sich, also die Erstpartie ist, glaube ich, ich will nicht sagen eine Qual, aber es ist schon anstrengend. Mhm. Ne? Man muss sehr gut überlegen, oder man muss sich einen sehr guten Plan zurechtlegen, wie man denn überhaupt vorgeht und auch das Spiel erklärt beispielsweise. Also die Anleitung ist gut geschrieben, auch sehr verständlich geschrieben, aber die Erstpartie ist anstrengend, weil man einfach diese ganzen Möglichkeiten erstmal verstehen muss, die man überhaupt hat.
Ja, dann kommen wir mal zum Glücksfaktor und auch dem Balancing, den ich da zusammen sehe. Beim Glücksfaktor hast du halt den Seed, den Startwert sozusagen. Der ist halt sehr, sehr hoch, weil du halt so viele verschiedene sozusagen Möglichkeiten hast, den Spielplan zu gestalten, der halt sozusagen hier rausfällt. Das ist sozusagen der höchste Glücksfaktor. Und danach sozusagen ist der Glücksfaktor fast unten, außer halt die Schriftrollen, die man bekommt. Ja. Sozusagen, ansonsten gibt es eigentlich kein Glück mehr. Der Rest ist sozusagen, hängt nur davon ab, was der Gegner tut und was er mir sozusagen übrig lässt. Also hier eigentlich ein recht geringer Glücksfaktor im Vergleich zu den anderen Spielen, die wir sonst so auf dem Plan haben. Zum Balancing ist es halt so, dass es natürlich immer einen Startspieler gibt, aber der Nicht-Startspieler hat sozusagen auch ein paar kleine Vorteile. Einen kleinen Vorteil, der kann halt zuerst diese Ressourcenkarte auswählen. Mhm. Aber natürlich nur in Kombination, wenn er auch vorher sich den Spielplan angeguckt hat und da auch eine wirklich sinnvolle Entscheidung getroffen hat und nicht einfach irgendeine Karte nimmt.
Ja. Das Einzige, was es ein Glück vielleicht gibt, ist wirklich, wenn man in seinem eigenen Zug ist und man kauft beispielsweise eine Karte und man kommt in seinem eigenen Zug durch einen Kettenzug nochmal dazu, eine Karte zu kaufen. Dann ist es natürlich interessant, wenn ich eine Karte weggekauft habe, was kommt denn da drunter? Ne, da kann man ein bisschen drauf spekulieren. Das ist aber so mit wirklich das Einzige, was es an Glücksfaktor dabei gibt.
Ja, dann kommen wir mal zum Wiederspielwert. Einerseits natürlich der Wiederspielwert hier eigentlich sehr hoch, weil man hat eine sehr, sehr hohe Variabilität durch die verschiedenen Plätzchen, die man platzieren kann, haben wir schon ein paar Mal erzählt. Aber andererseits ist es halt so, dass ich jetzt nicht immer Lust habe, das nochmal zu spielen. Also wir haben es jetzt ein paar Mal gespielt. Ich habe es, glaube ich, einmal mit meinem Sohn gespielt, da danach auch keine Lust mehr. Weil das ist schon sehr komplex. Das ist jetzt keines von diesen einfachen Spielen. Und ich finde auch diesen Spielplan nicht so einfach zu lesen. Also man hat durch diese ganzen Plätzchen, die da liegen, die Türme, die man platziert, ist es super bunt und super viel los. Und wenn man halt einen Turm gerade runternimmt und man hat einen Kettenzug, dann hat man manchmal Probleme zu erinnern, wo habe ich denn den Turm gerade runtergenommen? Man hat da irgendwie ja so viele Platten gehabt. Du sagst, ja, war das da oder da? Ach so, ja, da. Also ich finde, das Design des Spielplans finde ich ein bisschen überbordend für mich, muss ich sagen. Mhm. Und auch allein durch die Anzahl an Elementen, die man hat, ist halt so ein Spiel, wo man auch schwer Spielpartner für findet, die man halt sozusagen hier nehmen kann, das zu spielen.
Ja, also das ist tatsächlich der Punkt, je länger die Kettenzüge werden, desto schwieriger wird es auch zu tracken oder sich zu merken, was hat man denn alles schon gemacht und wo muss man denn eigentlich noch welche Aktionen durchführen. Da ist es immer ganz nett, wenn der Gegner ein bisschen mit aufpasst oder vielleicht ein bisschen Merkhilfe spielt dabei. Ich gebe dir grundsätzlich recht, das ist halt nichts, was man einfach mal so mit jedem beliebigen Spieler mitspielen kann. Es ist sicherlich eher für Kenner, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Experten-Spieler gedacht. Es ist ein gehobenes Kennerspiel, würde ich sagen. Mhm. Fürs Expertenspiel fehlen einfach noch, was weiß ich, 2, 3 Siegmöglichkeiten oder halt noch weiter aufeinander aufbauende Züge. Aber es ist schon allein dadurch, dass es wirklich sehr komplex aussieht, sicherlich für viele auch schon vielleicht im Kennerbereich abschreckend. Es ist trotzdem ein super Spiel. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie schlecht designt wäre an sich oder sonstiges. Also es ist schon ein guter Start. Das ist auch echt ein guter Ableger von Die Weiße Burg. Man muss aber echt überlegen, ist es ein Spiel, wo ich mich reinfuchsen will? Dann auf jeden Fall super Spiel. Aber ansonsten sollte man vielleicht erstmal den großen Bruder spielen, um sich anzugucken. Vielleicht auch auf BGA kann man das ja auch mitspielen. Oder vielleicht erstmal bei jemand anderem mitspielen, um zu überlegen, ob es wirklich der Kauf dann wert ist.
Ja, du hast es schon ganz gut gesagt gerade. Es ist auf jeden Fall ein Kennerspiel. Es wird auch hier auf der Packung explizit markiert. Kenner, volle Punktzahl. Mhm. Also es ist etwas, wo man sich reinfuchsen möchte. Hat eine gewisse Komplexität. Es ist jetzt nicht super komplex. Dadurch, dass man halt sozusagen diese Worker platzieren kann, ist sozusagen die Runde an sich gar nicht so kompliziert zu lernen. Da hat man schon andere Spiele, wo wir jetzt mal da saßen und überlegt haben, ja, was muss man eigentlich machen? Das ist hier nicht so schlimm. Aber natürlich dieser Möglichkeitenraum, den du am Ende machen kannst und die Punkte, die du sammelst am Ende, das macht es ein bisschen schwer zu lesen. Und außerdem sozusagen die Verpackung, sozusagen, hier ist wirklich hier ein kleiner Kritikpunkt, dass da gar kein Inlay drin ist, keine Verpackung, dass du halt bei so viel Spielmaterial jedes Mal immer dabei bist, das alles wieder zurecht zu puzzeln. Das ist sozusagen hier eine kleine Enttäuschung aus meiner Sicht.
Dann schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie hat es euch gefallen? Habt ihr schon gespielt? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.